Dip or die.
Tonio, erstmal nachträglich fröhliche Weihnachten. Ich hoffe, du hattest ein besinnliches Fest mit der Familie, hast ordentlich Gains gemacht. Und dann würde ich sagen, starten wir rein in Episode 38.
Jawohl, auch an dich eine frohe Weihnacht, an unsere Zuschauer, ZuhörerInnen. Ich hatte auf jeden Fall ein besinnliches Fest, aber ich muss auch ehrlich sagen, Zeit mit der Familie ist auch anstrengend. Ich bin
Aber
einfach nicht.
musst du so jetten? Also musst du quasi Oma in dem Ort, Opa da, also musst oder
Ja.
war es recht komprimiert?
Nee, 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 das war eine halbe Weltreise.
Dann immer
Aber
noch
es
mit dem
gehört
Heli nach
dazu.
Sylt und so, ne, das nervt dann halt auch irgendwann.
Ja, na, vor allem wenn der Privatjet nicht getankt ist und du dann wirklich den Heli nehmen musst, was willst du machen?
Ja, ist halt auch einfach störend. Na, dann klebt da wieder irgendeiner. Furchtbar.
Wisst ja, wie die sind. Wisst ja, wie die sind. Nee, aber allgemein merke ich da immer, dass ich nicht. Ich bin einfach nicht der sozialste Mensch, was sowas betrifft. Also im Sinne von. Keine Ahnung, ich komme schlecht damit klar, permanent mich mit Menschen zu unterhalten. Deswegen haben wir auch einen Podcast.
Ja, aber ich kenne das, wenn dann so die soziale Batterie sich erstmal wieder aufladen muss mit Alleinezeit. Und wenn man die
Ja, na, das
zwischendurch
Ding.
nicht hat, dann wird es immer anstrengend.
Genau, und ich glaube, das Problem ist da auch, dass natürlich ein wesentlicher Unterschied zwischen geschäftlichem und privatem ist und du im privaten ja mit anderen Sachen konfrontiert bist. So beim geschäftlichen kannst du quasi ein Gespräch beenden und dann ist im Optimalfall entweder das Thema abgeschlossen oder hat das Gespräch dich so weit vorangetrieben, dass das Thema jetzt noch besser funktioniert. Und im privaten bist du ja mit, sage ich mal, komplett anderen Problemstellungen, wie soll ich denn sagen, konfrontiert. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, da bin ich einfach nicht gut drin, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ich weiß ich gerade nicht genau, worauf du hinaus willst, tatsächlich.
Nö, das war einfach nur so eine Information, die ich so in den
Nee,
Raum
also
schmeißen wollte.
was für eine Art von Gesprächen du meinst. Im Sinne
Ach
von,
so, na
dass das Gespräche sind, die dich. Ja.
dieser Family Smalltalk, der ist für mich tatsächlich viel anstrengender, als wenn ich mich mit jemandem über, weiß ich nicht, Sponsoring-Deals unterhalte beispielsweise. Also ich merke einfach, dass mir das weniger liegt und dadurch ich mehr Energie quasi reinstecke oder reinstecken muss, um das
Aber
gleiche Level
liegt
zu
es dir
erreichen.
weniger oder gibt es dir weniger?
Wahrscheinlich beides.
Wenn du dich mit
Wahrscheinlich
den
beides.
Low-Performern in deiner Familie unterhalten musst, die nicht
Ja.
mehrere Businesses gegründet haben.
Was willst du machen? Da steckst du ja auch nicht drin, ne?
Na, du kommst ja aus einer Entrepreneur-Familie. Ne, zumindest mütterlicherseits bist du da ja eigentlich gut
Ja.
aufgestellt. Also mit deiner Mom
Ja.
kannst du ja gut Business Talk machen.
Auf jeden Fall. Also meine Mama macht auch mehr Umsatz als wir.
Gut, jeder Dönerladen macht
Ja, und ich wollte es ja nur gesagt haben.
Noch.
Doch, exakt. So, lass erstmal 2024 kommen.
Das ist auch an alle potenziellen Investoren, die zuhören. Das war
Ganz
natürlich
genau.
nur ein Scherz. Die Zahlen sind beeindruckend, monströs. Man möchte sagen, unwirklich.
Unwirklich. Das hast
Ja.
du schön gesagt, ja.
Frisiert, könnte man
Gut frisiert ist nur mein Haar, aber bei den
so
Zahlen wird nichts
nämlich.
frisiert. Habe ich
Ja.
dir das erzählt? Habe ich das im Podcast schon erzählt, dass wir einfach, weil Tim was verkackt hatte in der Bilanzierung, glaube ich, waren wir ja jetzt dieses Jahr nicht kreditwürdig und deswegen durften wir kein Geschäftspartner von DHL werden und wir mussten, also ich musste quasi jedes Päckchen, was über Fanwrap den Shop verkauft wurde, musste ich händisch das Versandetikett kaufen. Und
Hä,
dann,
aber.
pass auf, es geht noch weiter. Wenn du kein Geschäftskunde bist, darfst du nicht in diesen Plaste-Versandtaschen verschicken. Das heißt, ich musste dann immer so auf Sneaky zu einer Packstation gehen, weil ich bin erst so zum Paketshop gegangen. Da hat er gesagt, nee, das kann ich so nicht annehmen, weil sie sind kein Geschäftskunde. Ich so, ah, okay. Dann bin ich einfach zur Packstation und habe das über die Packstation verschickt, weil da kontrolliert das niemand. Übrigens auch sehr dämlich von DHL an der Stelle. Und nächstes Jahr, dann sind wir auch endlich wieder kreditwürdig.
Die Frage, die sich mir da stellt, ist, warum braucht man eine Bonität für diesen Vertrag? Also
Ich weiß es
ich wusste
nicht.
nicht, dass da eine Bonitätsprüfung läuft im Hintergrund, weil wir sind ja auch Geschäftskunden, logischerweise. Also musst du sein, dass du halt Warenpost verschicken darfst und dass die Pakete halt abgeholt werden. Und wir haben ja jetzt auch kein großes Sendevolumen. Also wir sind, glaube ich, eingepreist da mit 2.500, 3.000 Sendungen im Jahr. Aktuell noch. Ne? Jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich, wohl so viel mehr wird es gar nicht, weil wir die Bücher ja gar nicht mehr selber verschicken. Dementsprechend.
Na, nächstes Jahr willst du schon die 10.000 voll machen, da gehen wir schon Vollgas.
Ja, nee, weil halt, also du bezahlst die ja eh immer direkt danach.
Ja,
Also wahrscheinlich haben die
ja.
dann Angst, dass du quasi irgendwie 100 Pakete verschickst und die dann nicht bezahlen kannst. So geht's wahrscheinlich.
Ja,
Weil die ja auf
wahrscheinlich.
Rechnungen laufen, sozusagen, und dann bezahlst du die ja zusammen. Und da kommt ja schon
Ja.
ordentlich was zusammen. Also, ich glaube, ich gebe im Monat bestimmt 2.000 € für Versand aus.
Ja,
Gerade
kann
die
gut sein. Na, auf jeden
internationalen
Fall.
Pakete.
Ja, auf jeden Fall sind wir da jetzt. Das hat sich alles geklärt. Also, es war jetzt nicht so, dass wir broke as fuck waren, beziehungsweise halt wirklich nicht kreditwürdig, sondern das war halt einfach nur ein Fehler in der Buchhaltung. Und das fand ich tatsächlich ganz spannend, weil
Ja, aber du
wir.
willst ja eigentlich gerade bei so einem jungen Unternehmen, ist ja ganz angenehm, wenn du mit einer negativen Bilanz halt, also mit
Genau.
einem Verlustvortrag ins neue Jahr gehst, ist ja eigentlich nice, weil du willst ja wenig Gewinn machen.
Ja,
Also willst du nicht,
das.
aber auf dem Papier
Genau,
willst du
genau, genau.
wenig Gewinn machen.
Nee, und ich merke das auch, dass das Final Rap in der Hinsicht jetzt die letzten 3, 4 Jahre war halt auch ein riesiger Lernprozess einfach. Also einfach gerade was so Betriebswirtschaftliches betrifft, wo du halt sagst, okay, das sind halt keine Sachen, die du irgendwo in einem Studium oder so richtig gut lernst. Also solange du jetzt, sage ich mal, an einer normalen
Aber
Uni
auch
bist.
die, die das offiziell gelernt haben, haben das nicht drauf. Das kann ich dir jetzt auch schon mal
Ja,
sagen.
sage ich ja. Na guck mal, also Tim, der hat ja einen Master in BWL. Und bei dem merkst du auch, also er hat quasi ein besseres Grundverständnis für die Prozesse. Aber wie du das dann wirklich in der Realität umsetzt, lernt er quasi auch immer noch dazu teilweise.
Weil die Prozesse sich ja auch nicht genauso anwenden lassen, weil ja jedes Unternehmen wirklich anders ist und andere Wege
Genau.
gehen muss, ist sehr frustrierend an der einen oder anderen Stelle, dass du es halt eben auch nicht einfach nachgucken kannst. Du brauchst halt Leute, die irgendwas Ähnliches in dem Bereich schon mal gemacht haben und die sind dann besser als jeder Professor in dem Bereich.
Genau, und das merke ich aber auch, dass wir da halt so viel jetzt schon gelernt haben. Das macht mir auch halt super viel Spaß, weil du eben wirklich so hands-on, also das, was du lernst, kannst du halt direkt anwenden und es hat direkt einen positiven Ertrag auf dein Unternehmen. Und es ist halt nicht so dieses, du lernst und lernst und lernst und weißt eigentlich gar nicht wofür, sondern du lernst halt, um irgendwie so einen Grundstock an Wissen anzusammeln. Das fand ich super, super spannend. Ach so, wollen wir vielleicht einfach mal einen
Geschäftlichen
Jahresrecap
Recap.
machen? Na, also ich sag mal so, wir sind ja sowieso jetzt in der letzten Folge für dieses Jahr.
Hörst du mich noch?
Ich höre dich noch.
Mir ist hier gerade mein Bildschirm abgeschmiert. Da hängt auch das Mikrofon dran.
Also ich
Ist
höre dich
kurz,
noch.
kurz mein Sound für die Zuhörer ist kurz scheiße. Kommt gleich wieder. Schneiden wir einfach raus.
Jo.
Jetzt müsste alles wieder top sein. Sehr gut. Das heißt, wir machen Jahresrecap. Dann machen wir mal alles auf hier. Fang einfach an. Ich muss mir hier noch meine Zahlen sortieren. Analytics. Gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, ob man das so alles öffentlich machen sollte hier. Aber
Naja, also
wir sind ja
der
transparent.
Transparenz. Ja, wir sind der Transparenz-Podcast im deutschen Streetlifting. Wir sind auch der einzige Podcast im deutschen Streetlifting-Bereich, der regelmäßig postet. Wie schaut's denn hier
Ey,
aus
na, du,
beim.
noch ist Nadine ist jetzt im Rennen, ne? Die ist. Ach, deutscher Podcast, ne? Wie macht er?
Nein, nein, nein,
International.
nein. Also der Let, guck mal, ich möchte an der Stelle regelmäßig betonen. 6. Dezember, 10. Dezember, 13. Dezember, also so ungefähr 3-Tages-Rhythmus, 17. Dezember, wieder 4 Tage, 3 Tage und dann 20. Dezember das letzte Mal, also vor einer Woche. Möchte an der Stelle nur erwähnt haben. Deswegen hat es da auch nur 15 Bewertungen, Nadine.
So.
Aber Flex hat uns wieder überholt in seinem Podcast mit den Bewertungen.
Flex hat aber auch crazy Gäste am Start mittlerweile. Der Bree setzt auf Input von außen.
Dafür hat er aber auch nur 4,7 Sterne, glaube ich. Ja, und nur 7 Bewertungen mehr als wir.
Hater-Community. Ja, ist das gut, wenn man den Kreis klein hält? Bei uns sind es nur die Echten.
Ja, nur die, die
So.
wirklich gönnen.
Ich kann, wenn du möchtest, dir jetzt Auskunft geben über Product Sales und sowas, wenn du möchtest. Das habe ich hier offen.
Ja, erzähl einfach mal so ein bisschen was, oder ich glaube, also was für mich persönlich spannend wäre, ich weiß nicht, ob das für die Leute, die jetzt zuhören, auch spannend ist, mit welcher Erwartungshaltung du ungefähr so in das Jahr reingegangen bist und was sich davon dann so erfüllt hat, beziehungsweise was du vielleicht auch als Learning hast, was du am Anfang vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest dieses Jahr.
Also für mich stand dieses Jahr im Vordergrund, wie formuliert man das, im Unternehmen Prozesse so zu strukturieren, dass ich weniger Tagesgeschäft übernehmen muss und mehr am Unternehmen arbeiten kann, beziehungsweise das Unternehmen so strukturiere, dass Arbeitsprozesse durch Mitarbeitende oder Freelancer übernommen werden kann, ne? Dass man halt sich ein bisschen unabhängiger von sich selber macht. Weil sonst ist jetzt immer noch zu einem großen Teil so, aber wenn ich jetzt, weiß ich nicht, krank bin 4 Wochen, dann bleibt extrem viel liegen, ne? Oder wenn ich 2, 3 Wochen im Urlaub bin, dann bleibt extrem viel liegen. Und Ziel soll es dann natürlich immer sein, dass sozusagen auch ohne mich der Laden läuft. Und das war jetzt für dieses Jahr Ziel, dort mehr dran zu arbeiten. Das ging dann los mit der Einstellung von Anna, die so viel die Teamassistenz und das Produktgeschäft mit übernimmt. Ne? Also sie macht dann Rechnungswesen, Klientenverträge, Product Fulfillment, Product Service, Product Support und so weiter und so fort. Die ganze Thematik. Das funktioniert dann jetzt sozusagen schon mal ohne mich. Das heißt, wenn man jetzt einen Gürtel bestellt und ich im Urlaub bin, dann wird der trotzdem zugeschickt. Na, wenn jetzt ein Klient verlängert, dann kriegt er trotzdem seinen neuen Vertrag und seine Rechnung pünktlich, auch wenn ich nicht da bin. Und so weiter und so fort. Das war jetzt so ein bisschen der Schritt. Dann vom Coaching her hat, was so das Prozessthematik, Ausbau des Coachings angeht, Lois extrem viel übernommen. Das heißt, wenn es jetzt neue Weiterbildungen gibt, die wir brauchen, um State of the Art zu bleiben in gewissen Dingen, dann weiß Lois da Bescheid und wir buchen uns das. Und er übernimmt sozusagen die Federführung darin, wie wir coachen und warum wir so coachen. Na, da ist er jetzt sozusagen Head Coach, wenn man so will, in dem Bereich. Dass ich auch da wieder die Kapazitäten abgebe, weil er einfach mehr Zeit hat, besser darin zu werden. Ja.
Würdest du, sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber also ich versuche das so ein bisschen zu moderieren. Wäre dann dein Ziel für nächstes Jahr, dass du sagst, dass du noch einen Coach mehr einstellen willst? Also willst du dich in Zukunft so ein Stück weit aus dem Coaching-Business selber so ein Stück weit rausnehmen? Oder bist du da so, dass dir das so viel Spaß macht, dass du da so ein bisschen diesen Struggle hast zwischen Geschäftsführer und wirklich Mitarbeiter selber sein?
Also, wir wollen perspektivisch jetzt erstmal nicht krass mehr Klienten. Also, wir wollen da jetzt nicht riesig wachsen über die Anzahl, sondern wir fahren da eher den Ansatz, die Qualität besser zu machen, und dann nicht so inflationär mit Klienten umzugehen, sondern zu gucken, dass wir eher dann über einen besseren Service, geileres Wissen, also dass wir sozusagen für den Klienten Probleme besser lösen können und uns dann über den langfristig über den Preis strukturieren und über weiterführende Angebote. Also was wir jetzt viel machen auch ist, dass wir Klienten, die selber Trainer sind, die auch vorher bei uns im Coaching waren, dass wir die in den Mentoring sozusagen reinführen, wo wir dann unser Wissen fachgerecht aufbereiten, dass die das für ihr Coaching-Business weiter verwenden können. Und das ist auch so eine Richtung, also diese ganze Weiterbildungsthematik, in der wir uns mehr entwickeln wollen und wo wir uns auch sehen. Ne, da hatten wir beide ja auch schon drüber gesprochen, dass wir da in Zukunft wahrscheinlich auch noch mal eine Kooperation starten werden, was so
Ja,
Zertifizierungsgeschichten angeht, ne, dass wir in die Richtung wird nächstes Jahr dann ein bisschen mehr passieren, weil, wie gesagt, Masse ist nicht unser Ding und wir setzen da eher auf Qualität, ist so das Ziel.
ich denke auch, dass das so rein von der Ausrichtung her passt das auch besser zu euch. Also, ich glaube, mit der Reichweite, die ihr jetzt mittlerweile habt, könntet ihr wahrscheinlich easy 200 Leute haben, die alle irgendwie 200 Euro im Monat zahlen. Aber das ist natürlich dann eine komplett andere Struktur und du hast natürlich dann auch deutlich weniger Zeit pro Klient, die du da investieren kannst. Und was man ja auch da bedenken muss, ist, glaube ich, oder was vielen nicht so bewusst ist, die Zeit, die zum Beispiel Lois in Weiterbildung oder auch du in Weiterbildung investiert, das ist auch Zeit, die ja bezahlt werden muss. Ne? Also nicht nur, dass ihr mit der Fortbildung, weiß ich nicht, die kostet dann mal 400, 500, 600 Euro. Sondern auch die Zeit, die du da rein investierst, musst du ja in irgendeiner Form bezahlen, weil es faktisch Arbeitszeit ist. So bei Lois, der ist angestellt, der muss die so oder so bezahlt bekommen. Aber du als Selbstständiger, und das ist, glaube ich, auch vielen nicht so ganz bewusst, so am Anfang der Selbstständigkeit ist es, glaube ich, sehr schwer, das so durchzuziehen, zu sagen, ich schreibe jetzt mal genau auf, wie viele Stunden ich arbeite, was mich das dann kostet und wie viel Geld ich eigentlich pro Stunde verdienen muss, um meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Aber jetzt ist es ja auch schon so, allein wenn du da, weiß ich nicht, einmal die Woche irgendein Videoseminar besuchst, was 2 Stunden geht, ja, dann sind das halt vielleicht mal Kosten, die knapp 1000 Euro sind, jetzt übertrieben gesagt, ne? Also wenn ihr da zu
Ja.
zweit sitzt, jeder investiert da 2 Stunden, dann machst du nochmal 1 Stunde Vor- und Nachbereitung, plus eben die
Was
Kosten
ja
von dem Seminar selber.
das Ziel von diesen Weiterbildungen ist, dass wir im Coaching selber effizient werden. Ne? Das merken wir halt jetzt auch. Das heißt, wir haben jetzt 9 Klienten und paar Screenings gemacht, paar Videos angeguckt, ein bisschen mit dem Klienten unterhalten und dann wird dir innerhalb kürzester Zeit extrem schnell klar, wo der Weg hingeht, was der Fahrplan ist, dass es für diesen Klienten funktioniert. Wo man vielleicht, wenn man diese ganzen Weiterbildungen, Seminare nicht gemacht hätte, monatelang gebraucht hätte, um erstmal herauszufinden, was geht denn hier gerade nicht in die richtige Richtung. Ne, und dann zahlt man natürlich auch als Kunde gerne mehr Geld, weil ich weiß, hier kriege ich schnell die richtige Lösung, ich verschwende keine Zeit, ich werde sofort in die richtige Bahn gedrängt in Anführungsstrichen und kriegt da auch die richtige Betreuung. Also da, wie gesagt, Qualität über Quantität ist auf jeden Fall, für uns hat sich das bewährt.
Ja, also würde ich auch genauso unterschreiben. Und das ist ja auch das, wo es, glaube ich, langfristig auch weiter hingehen soll. Und das ist ja auch das, worüber wir so gesprochen haben, dass wir auch so langfristig zwischen King of Weighted und Final Rap da mehr zusammenarbeiten, weil es ja ein sehr, sehr gutes Match in der Hinsicht ist. Weil mit Final Rap haben wir ja, sage ich mal, eine Plattform, die wir jetzt aufbauen. Und auch eine gewisse Reichweite innerhalb der Streetlifting-Community. Wobei ich fast behaupten würde, dass wir fast die größte Reichweite mittlerweile haben, was so Eventveranstaltungen betrifft. Und das lohnt sich natürlich dann für uns auch, jemanden zu haben, der in dem Maße Dienstleistungen anbietet, die wir auch guten Gewissens weiter vermitteln können. Also das sieht man ja auch, glaube ich, ganz gut. Aktuell haben wir, ich glaube, du warst Sponsor bei den Worlds, Nadine, Jessica. Flex war nur bei der Dachmeisterschaft, glaube ich, dabei. Also du merkst auch schon, dass auch innerhalb der deutschen Coaching-Szene, sage ich mal, da einerseits Potenzial in Final Rap gesehen wird, aber eben auch das Potenzial, Werbung zu machen für die jeweiligen Dienstleistungen, um das Ganze eben weiterhin auch in einem professionellen Kontext weiter wachsen zu lassen, ne? Also es bietet sich für alle Leute eigentlich an, da sich wenigstens mal professionelle Hilfe in Anführungsstrichen zu suchen.
Ja.
Was sind so deine Erwartungen an 2024? Also was würdest du sagen, ist so das größte Ziel, was dir vorschwebt, was du gern erreichen würdest? Und wo würdest du sagen, ah nee, ich mache erstmal die eine Frage und danach mache ich die nächste Frage.
Ich höre dir zu. Ja, welche Frage soll ich
Achso,
jetzt?
na genau, was so dein größtes Ziel für 2024 ist im King of Weighted Business, sage ich jetzt mal.
Ja, also nächstes Jahr wird der Bereich E-Commerce noch mal ein bisschen anders aufgestellt. Das heißt, es werden neben den Gürteln nicht viele, aber noch ein, zwei weitere Produkte folgen. Bei einem bin ich mir schon sehr sicher, dass es folgen wird. Da sind wir jetzt schon in der Sample-Phase und bei dem anderen mal gucken. Auch da wird nämlich der Ansatz sein bei den Produkten, wenn es dieses Produkt woanders schon extrem geil gibt und ich damit zufrieden bin und das alles nice ist, dann werde ich das Produkt nicht auch machen. Na, sondern es muss immer irgendwie besser sein und ich probiere also immer für mich Produkte zu kreieren, die ich geil finde, die ich gebrauchen kann, weil dann die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, dass das andere auch so sehen. So war es mit dem Gürtel auch. Es gab einfach keine nicen Gürtel und dann habe ich halt einen gemacht. Und das wird jetzt noch mit ein, zwei anderen Produkten wahrscheinlich, also es hängt wirklich immer davon ab, wie geil das dann wirklich wird, das Produkt. Aber da sind zwei geplant. Das heißt, der E-Commerce-Bereich wird größer. Auch für die Gürtel, es kommt jetzt, du weißt es ja schon, wir haben die größte Gürtelbestellung unseres Lebens gemacht. Also wir haben, kannst ja sagen, über 1000 Stück jetzt bestellt. Das ist für uns viel. Ich kann ja mal als Referenz sagen, wir haben jetzt dieses Jahr so ein bisschen mehr als 1000 Gürtel verkauft in, ich glaube, 8 Monaten oder so, wo wir Ware hatten. Ja, das war so der Pace ungefähr. Und jetzt seit den Worlds sozusagen, gab es da nochmal einen großen Schub, was die Sales angeht. Und jetzt verkaufen wir halt zum Schnitt 150 Gürtel aufwärts pro Monat, was irgendwie auch weird ist, weil wir eigentlich gar nicht so viel mehr. Also war halt eigentlich so ein Side-Hustle. Und das ganze Thema hat sich dann aber so ein bisschen verselbstständigt. Und wir haben auch noch nie Werbung geschalten für den Gürtel.
Habt ihr das aber vor?
Nein,
Also habt ihr
erstmal
vor
nicht.
in okay, also ihr geht dann nicht mehr noch in Social Ads und Marketing, sondern ihr sagt da einfach, wir vertrauen darauf, dass die Marke jetzt aktuell stark genug ist und auch gerade durch Mundpropaganda, das hast du ja auch erzählt, ne?
Genau, das wird so ein Community-Ding bleiben. Wie gesagt, also wir werden zwar E-Commerce ausbauen, aber das Hauptgeschäft bleibt Coaching sozusagen. Das heißt, wir sind auch wirtschaftlich nicht auf das E-Commerce angewiesen sozusagen. Das Einzige, was dort wichtig ist, ist, dass an der Stelle wird halt bezahlt sozusagen dadurch und so Marketing-Spielereien wie zum Beispiel das Final Rap Sponsoring und sozusagen, das muss davon bezahlt werden. Und nächstes Jahr soll das schon wachsen, ne, weil wir haben ja jetzt den Gürtel als Produkt, dann kam das Buch dazu als Produkt. Das heißt, wir sind ja jetzt quasi schon irgendwie im E-Commerce-Business drin aufgrund dieser zwei Dinger. Und wir haben jetzt, glaube ich, letztes Jahr, wann kam es denn raus? Im August haben wir, glaube ich, angefangen zu verschicken. Das ist jetzt so ungefähr mit den E-Books, glaube ich, 1500 Bücher gewesen, die wir da verkauft haben. Und da kommt ja dann schon einiges zusammen an Paketen und so weiter. Das heißt, irgendwie haben wir auch schon die ganzen E-Commerce-Strukturen. Und da hat sich das dann jetzt angeboten, weil, wie gesagt, ich noch ein, zwei Produkte gerne selber hätte für mich, dass wir
Ja.
die mit ins Sortiment aufnehmen. Und dann mal gucken, ob wir so Füllerprodukte machen. Mit Füllerprodukten meine ich jetzt zum Beispiel so Griffhilfen, Handgelenksbandagen. So eine ganzen Sachen, das sind halt Produkte, die kannst du sofort bestellen, weil die gibt's in einer geilen Qualität, mit einem Branding kannst du die sofort kaufen in jeglichen Textilländern, also was weiß ich, Pakistan, Türkei, China und so weiter. Da gibt's überall Firmen, die auch sehr, sehr große Ketten, ich nenne jetzt hier keine anderen Marken, aber auch sehr, sehr große Ketten beliefern, wo du dann weißt, das kriegst du sofort in der geilen Qualität. Also da musst du nichts neu erfinden. Das wäre dann auch noch eine Möglichkeit, um Warenkorbwerte hochzukriegen und das Branding so ein bisschen zu pushen. Das kommt dann
Ja,
vielleicht
das denke ich
Ende
auch.
nächsten Jahres.
dass ihr gerade im Bereich dann Cross-Selling noch viel Potenzial habt, weil mit dem Gürtel hat man, glaube ich, schon ein geiles Produkt, aber du hast halt, das kauft man sich einmal so. Und dein Ziel, dadurch, dass du ja eine gute Qualität haben möchtest, ist ja auch, dass der das nicht in den nächsten 2, 3 Jahren nochmal kaufen muss, sondern der muss das höchstens nochmal kaufen, weil er dicker geworden ist. Das ist
Ja,
so
das einzige
der einzige
Verschleißteil ist ja die Daisy
Kette.
Chain.
Ja.
Das heißt, wenn du da halt, also wir haben es jetzt zum Beispiel Leute, die den viel draußen benutzen und da so Steingewichte haben oder so, dann schubbert die sich halt ab. Und dann kann es halt sein,
Ja.
dass du nach 1,5, 2 Jahren das Ding ersetzen musst. Aber
Aber
sonst geht der nicht kaputt.
da macht es ja vielleicht sogar Sinn zu überlegen, zu sagen, okay, pass auf, du hast einen Mindestbestellwert von, weiß ich nicht, 30, 40 Euro. Die Daisy Chain kostet, was weiß ich, 20, 25 und dann hast du halt noch ein Upselling-Produkt, zum Beispiel Liquid Chalk, Handgelenksbandagen, whatever, sodass die sich quasi schon das auch separat kaufen können und dann aber eben noch ein weiteres Produkt dazu. Weil ich glaube, wenn du die Brand so weiter aufbaust, wie du es jetzt machst, kann das super spannend werden, eben auch so ein Stück weit als Identifikationsfaktor einfach zu sagen, okay, für mich macht es jetzt keinen Unterschied, ob ich mir das von Via Fortis, Gornation, Mammut oder whatever, was es noch so auf Amazon gibt mittlerweile, das Liquid Chalk kaufe, sondern ich kaufe mir das halt dort, wo ich mich selber mit identifiziere langfristig.
Ja, wollte gerade sagen, also langfristig auf jeden Fall, aber jetzt ist das, wie ich zum Beispiel meinte, wenn ich jetzt mir qualitative Parallels kaufen will, dann kann ich mir die auch bei Gornation kaufen. Dann
Ja.
muss ich nicht jetzt auch noch exakt die gleichen
Nee,
Parallels
definitiv
bestellen wie in
nicht.
meinen Shop und dann, hey, müsst ihr euch entscheiden, kauft es bei Gornation oder nicht. Aber zum Beispiel bei dem Gürtel ist es halt so, da gibt es halt einfach Unterschiede. Ne? Das heißt, wenn ich einen für Streetlifting optimierten Gürtel haben möchte, dann kaufe ich den bei King of Weighted, weil der halt gewisse USPs einfach gegenüber zum Beispiel dann einem Gornation-Gürtel in dem Kontext bietet. Ne? Und so soll die Ausrichtung sein, dass ich jetzt, also wie gesagt, ich sehe mich halt auch einfach noch nicht als Equipment-Hersteller, auch wenn das jetzt so in die Richtung geht. Und da wollen wir jetzt auch
Ich
nicht
denke halt.
in diese direkte Konkurrenz treten, sondern gucken, dass wir über innovative Produkte einfach die Leute abholen.
Ja, also würde ich auch so sagen. Ich denke halt, dass das ein sehr gutes Match ist aktuell, um eben verschiedene Kunden anzusprechen, weil ich glaube, es gibt halt auch genug Leute, die sich schon mit der Marke identifizieren, sich aber ein Coaching vielleicht in dem Moment nicht leisten können oder nicht leisten wollen. Und damit hast du dann, glaube ich, gerade mit dem Gürtel hast du, sage ich mal, so ein niederschwelliges Produkt, wo die Leute sagen, okay, das ist schon, je nachdem, wer das kauft, ne, also wenn das jetzt jemand in Indien bestellt, dann tut das ja auch weh, so rein kostenmäßig. Das jetzt in Deutschland, würde ich behaupten, ein bisschen was anderes, weil hier bezahlst du ja schon allein für geile Knee-Sleeves mehr als das Doppelte teilweise. Oder für ein Squat-Belt bezahlst du, wenn du dann den von SPD kaufst, glaube ich, 250 Euro oder so. Also da ist ja, sage ich mal, die Preisrange, die jemand bereit ist zu zahlen, auch nochmal eine andere. Aber ich glaube, das ist auch so ein Ding tatsächlich, auch für den Streetlifting-Sport an sich, was ganz geil wäre, wenn man da so einen Identifikationsfaktor irgendwie langfristig hat. So wie das ja für die Powerlifter-Community anfangs SPD war. So, da gab es halt nur SPD, beziehungsweise davor gab es diese Reband oder Reband Bandagen, diese blauen, diese Knee Sleeves und sonst nichts. Dann kam SPD, hat das Ganze so ein bisschen revolutioniert und seitdem haben die ja auch so einen Status, der meiner Meinung nach sich jetzt auch gar nicht mehr irgendwie so richtig erklären lässt, weil die Produkte, die sie jetzt rausbringen, halt nicht besser werden. So,
Ja,
die
aber
haben
es
ja
ist dann
jetzt.
halt auch einfach Identification. Ne? Jeder weiß, dass du ein
Genau.
Powerlifter bist, wenn du das halt anhast oder dass dir zumindest die drei Lifts wichtig sind. So, weil steht
Genau.
halt auch im Logo auch einfach drinne. Dann.
Und so sehe ich das auch so ein Stück weit bei dem King of Weighted Belt, dass das ja so dieser Einstieg jetzt eigentlich war im Equipment-Bereich, weil, wie du das ja auch selber gesagt hast, diese Marktlücke bestand halt und die besteht ja immer noch so ein Stück weit. Und du bist ja auch mit Abstand die einzige Brand, die überhaupt verschiedene Größen rausbringt. Das
Ja,
ist ja
da
auch
können wir
so ein
halt
Ding.
auch nächstes Jahr, also wir haben jetzt bestellt, das heißt, Irgendwann. Ich will mich jetzt nicht auf ein Datum festlegen, sonst wäre ich am Ende da noch festgenagelt. Und da kann man leider nicht ganz so viel beeinflussen. Kommt die XL-Größe dazu, weil, wie wir auf den Worlds festgestellt haben, zum Beispiel jetzt auch bei dir feststellen, dass halt von den großen Jungs, davon gibt es noch nicht so viele, aber es werden mehr werden, dass die den L-Gürtel mit zwei Karabinern schließen mussten. Und dementsprechend werden wir für alle 50 Leute auf der Welt, die es betrifft, kommt der XL-Gürtel. Der ist jetzt schon mitbestellt. Der ist dann nochmal 10 cm länger. Das heißt, der hat 105 cm Umfang. Und
Bin ich mal gespannt. Also ich glaube tatsächlich, dass das auch wieder dieses klassische Henne-Ei-Problem ist. Ich glaube halt allein, dass du das, ich sag mal, gewagt hast mit diesem S. Gürtel, den rauszubringen. Das ist in so einer Nische, die es jetzt aktuell noch war, sehr mutig gewesen, aber ich glaube, das hat sich trotzdem sehr gelohnt, weil du eben wirklich, ich sag mal, gerade die kleinen Frauen und aber auch kleinen Männer damit abgeholt hast.
Man muss dazu sagen, es gibt ja auch, was sich jetzt so tatsächlich herauskristallisiert, Präferenzen im Trageverhalten. Also
Bei
zum
mir auch.
Beispiel
Also ich wollte
bei
gerade
den
sagen,
Franzosen gibt es jetzt welche, die sich bewusst eine S gekauft haben und die mit zwei Karabinern extrem eng tragen. Also dass der Gürtel halt, wo ich denke, das würde ich nie im Leben machen, finde ich total. Also so, fühlt sich für mich
ich
komplett scheiße
schon.
an.
Ich wollte das gerade sagen, weil als du meintest, so den XL-Gürtel. Ich glaube, den XL-Gürtel würde ich für Dips auf jeden Fall nehmen. Für Pull-Ups wahrscheinlich auch, aber für Muscle-Ups würde ich wahrscheinlich weiterhin L mit zwei Karabinern nehmen, beziehungsweise einem Karabiner, weil der dann noch einen Ticken enger sitzt. Und das habe ich auch bei den Worlds für mich festgestellt, dass ich bei Muscle-Ups einfach diesen Druck an der Hüfte brauche, auf nicht
Ja.
sexueller Basis.
Ne, und da ist es dann auch wieder gut, dass du halt die Leute abholst und da halt
Ja.
mehrere Größen rausbringst. Und wie du meintest, man kreiert ja dann auch Optionen und durch Optionen entsteht dann mittel- bis langfristig auch einfach Nachfrage. Ne, weil die Leute vor 2 Jahren, als wir den rausgebracht haben, mussten die erstmal lernen, es hat niemand seinen Gürtel zugemacht. Das waren wir. Wir haben also so, ne, der King of Weighted Gürtel war maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Leute ihren Gürtel zugemacht haben. Ja, und jetzt ist es so das Logischste auf der Welt, dass ein Gürtel drei Karabiner hat oder dass man einen Gürtel mit drei Karabinern trägt und den halt vorm Körper schließt. Das geht ja gar nicht mit den Standardmodellen, die du bei Amazon kaufen kannst, weil die sind halt irgendwie 60, 70 Zentimeter lang, wenn es reicht. Und die kannst du gar nicht benutzen für unsere ja, Anwendung, sondern die hängen dann halt so offen breit über der Hüfte und furchtbar.
Ist ja auch eine gewisse Sicherheitsfrage. Ist ja auch für uns der Grund, dass wir auch gesagt haben, je professioneller du die Sportart ausrichten möchtest, desto mehr musst du ja auch standardisieren und desto mehr musst du auch als Veranstalter in die Richtung gehen und sagen, hey, pass mal auf, es ist schön und gut, dass jetzt hier, weiß ich nicht, 50 verschiedene Anbieter einen Gürtel auf den Markt bringen. Wenn der aber gewissen Spezifika nicht standhält, dann bringt uns das als Sportart auch nicht voran. Und deswegen ist das, glaube ich, ja, wie gesagt, deshalb betone ich ja recht häufig ein sehr, sehr gutes Match im Endeffekt. Ist auch irgendwie lustig, finde ich, dass sich Final Rap und King of Weighted so beides in Deutschland entwickelt hat und sowas aber parallel sich gar nicht irgendwo anders auf der Welt entwickelt. Ne? Also die
Ja, weil
meisten, wenn du dir das.
die nächste größere Brand dann, also was Equipment angeht, sogar viel, 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 viel größer als wir. GoNation ja auch deutsch aus Münster.
Genau. So, du hast GoNation, du hast King of Weighted und sonst hast du, also ich glaube, du hast so Gravity Fitness und so, die wirken für mich immer so ein bisschen wie so ein GoNation-Abklatsch, muss ich ehrlich gestehen. Also da fehlt mir immer so ein bisschen
Aber
der
da weiß ich
Charakter
auch nicht,
dahinter.
wo die Roots sind. Das wirkt alles so Amazon Dropshipping-mäßig auch viel.
Ja,
Ne,
so
das ist.
ein Dude, der hat gesehen, was GoNation macht und dachte sich so, ja, das will ich auch machen und dann denkt er
Ja.
sich einen Brandnamen aus und macht eine.
Und was ich zum Beispiel dann auch bei Nation extrem hoch halte, ist, die haben von Anfang an, das habe ich mir da auch so ein bisschen als Vorbild mitgenommen, immer reinvestiert in den Sport. Und das machen wir auch, haben wir von Anfang an gemacht. Das heißt, die Größen, zum Beispiel jetzt Größe S war für uns unternehmerisch was Retouren und so angeht, also hätte ich mir lieber gespart. Also, weil jetzt gibt es ja die Möglichkeit, dass du eine falsche Größe bestellen kannst. Und so viel kann ich sagen, die Leute nutzen diese Möglichkeit sehr gerne aus und bestellen halt einfach und dann so, oh, das passt ja gar nicht, kann ich umtauschen. Ja, kannst du, aber Digga, misst doch einfach vorher. Ne? So, und da halt immer wieder quasi dann auch das Geld in die Hand zu nehmen und es zurück zu investieren. Das hat GoNation von Anfang an gemacht. Die haben immer Preise gestellt, die haben eine Booth besetzt bei den Events und haben gefördert, gefördert, gefördert. Und ja, da hast du immer ein wirtschaftliches Eigeninteresse daran, aber du musst es auch nicht machen. Ne? Es gibt auch Unternehmen im Calisthenics-Bereich, viele, die machen das nicht. Die investieren nichts weiter in den Sport und positionieren sich bloß als Verkäufer sozusagen.
So,
Und
Münchner
nicht
Unternehmen sind da sehr bekannt für.
zum Beispiel.
Hoppla.
Ja. Ja.
Das, so, sowas könntest du im Flex Calisthenics Podcast nicht sagen, deswegen hat er aber auch nur 4,7 Sterne. Weil Flex ist
Nee, wie gesagt,
geknebelt.
man muss das ja auch nicht machen und es kann
Nee,
auch nicht
gar
jedes
nicht.
Unternehmen
Gar
machen,
nicht.
aber das ist einfach bei unserer Philosophie, bei GoNation kommt es halt aus dem Ursprungs-Calisthenics. Bei uns ist es jetzt die Streetlifting-Ecke, deswegen positionieren wir uns ja auch mehr in diesem Weighted Calisthenics Streetlifting. Bei GoNation ist es dann allgemeiner Calisthenics, wie man auch an der Produktpalette halt sehen kann. Und das finde ich einfach geil, dass du quasi von Athleten für Athleten Produkte machst.
Ja, das ist ja auch das, was beispielsweise, also jetzt vielleicht, wenn man das Event bei Final Rap oder die Wettkämpfe auch als Produkt sieht, ist ja auch
Ist
das,
es,
was
ja.
ich ganz, ganz häufig zurückbekomme. Also ich habe ja sehr viele Gespräche jetzt in letzter Zeit geführt mit Leuten aus Slowenien, Venezuela, Spanien, Großbritannien, Frankreich und so weiter und so fort. Also europaweit, weltweit mittlerweile. Wo ich jedes Mal unabhängig von diesen einzelnen Gesprächen, weil die Leute kennen sich ja untereinander gar nicht, ne? Also der aus Venezuela, der wird jetzt wenig Kontakt nach Slowenien haben. Und jedes Mal kam auf, ey, pass mal auf, wir hatten mal mit der ISF, also der International Streetlifting Federation, zusammengearbeitet. Dann haben wir uns mit dem Präsidenten unterhalten und ich war mir sicher, der kann keinen Muscle-Up, der kann keinen Handstand. So was will der mir über den Sport erzählen? Wo ich mir so
Ja.
denke, crazy, wenn du überlegst so, wenn du dir zum Beispiel die FIFA, also Fußball, anschaust, von den Funktionären dort spielt doch keiner mehr Fußball, wenn der die letzten 40 Jahre überhaupt mal einen Ball getreten hat. Und bei uns im Sport ist es immer noch so krass verankert, zu sagen, hey, pass auf, nur wenn du selber an diesem Sport partizipierst, respektieren wir das, was du sagst, und akzeptieren das auch. Und sonst wird das halt sehr stark hinterfragt, weil dieser Aspekt, dieses Verständnis für den Sport zu haben, ist auf jeden Fall sehr, sehr präsent. Und das ist, glaube ich, auch das, warum GoNation so gut funktioniert, warum King of Weight jetzt so gut funktioniert und warum Final Rap jetzt auch so gut funktioniert, dass es halt wirklich aus dem Sport herausgeboren wurde. Und nicht nur von jemandem, der den Sport cool findet und dann überlegt hat, ja, wie kann ich das denn strukturieren? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, wenn du selber nicht darin partizipiert hast. Also ich meine, Final Rap, so wie es jetzt ist, wir sind ja drei Gesellschafter mit Tim und Carsten. Die beiden Jungs, die haben zwar geile Ideen, aber die sind halt selber keine Streetlifter. So, und das heißt, die könnten die geilsten Ideen haben, die würden halt nie an diese Community rankommen, ohne dass ich jetzt hier mich mit Gott und der Welt jetzt mittlerweile connected habe.
Aber deswegen sind die ja auch nicht für den Wettkampf-Output verantwortlich.
Genau.
Also, ne, sondern für Hintergrundprozesse, Markenaufbau, was weiß ich. Da gibt es ja viele andere wichtige
Genau.
Bereiche, wo man nichts mit Sport zu tun haben muss. Und
Wo es auch
wo es sogar
teilweise.
wahrscheinlich besser ist, dass du halt eben dich darauf nicht fokussierst, sondern auch von außen mal Input bekommst und dann halt. Weil du kennst ja selber so, wenn man immer seine eigenen Scheuklappen auf hat, dann sieht man häufig Dinge auch gar nicht, die vielleicht für Außenstehende offensichtlich nicht gut funktionieren.
Ja, man wird so betriebsblind klassischerweise. Und deswegen bin ich da auch super happy drüber, damit eben Leute zu haben, die ja einfach eine andere Sichtweise auf die Dinge mitbringen.
Sehr, sehr nice. Dann erzähl du vielleicht mal ein bisschen, also ich weiß gar nicht. ist natürlich schwierig, weil genau wie bei uns, jetzt du dich natürlich auf gewisse Dinge noch nicht festlegen darfst und kannst,
Ja,
weil du sonst
genau.
darauf am Endeffekt, deswegen mal ganz unverbindlich, Best-Case-Szenario, was wird das Wettkampfvolumen sein,
Also,
was über euch direkt oder indirekt betreut wird nächstes Jahr?
wir sind jetzt gerade dabei, eine Wettkampfstruktur aufzubauen, um quasi möglichst viele Leute abzuholen. Das heißt, wir sind ja aktuell noch sehr in einem, ich sag mal, so semi-professionellen oder Profibereich unterwegs. Das ist ja auch die Ausrichtung, das ist das, womit wir die Reichweite jetzt bekommen haben. Also es gibt quasi die German Open nächstes Jahr und dann gibt es eine Europameisterschaft. Das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt gehabt. Und dann ist aber unser Ziel und unser Plan, unsere Software weiterzuentwickeln. Da muss ich tatsächlich, ich quatsche da mal mit Carsten drüber, wie viel ich da schon preisgeben kann, was da alles dazukommt. Aber um es vielleicht so ein bisschen anzuschneiden, wir sind dabei, eine Software zu entwickeln, seit 2 Jahren mittlerweile, die ja jetzt zu den Worlds zum ersten Mal so ihren richtigen Beta-Test durchlaufen hat und quasi ab dem nächsten Event richtig abliefern soll. Und 2024 ist quasi der Software Seite gewidmet, zu sagen, wir wollen alle Final Rap Events über diese Software organisieren und auch
Ich glaube, da musst du
strukturieren.
kurz ein bisschen ausholen, was mit Software gemeint ist. An sich
Genau.
eine Organisationsplattform ist es ja im
Ja,
Endeffekt dann,
genau. Also
wo Athlet
das
und Veranstalter zusammengebracht wird.
Genau, das ist quasi jetzt erstmal das kurz- bzw. mittelfristige Ziel, ist zu sagen, wir haben eine Softwarelösung programmiert, die Wettkampforganisation massiv vereinfacht. Das fängt damit an, dass du dich als Athlet, wie ich sag mal, bei eBay Kleinanzeigen kannst du dir ein Event raussuchen, dann siehst du, ob du da teilnehmen kannst, dann kannst du dich dort anmelden, und ab nächstem Jahr wird auch der Payment-Prozess innerhalb der Software stattfinden. Also langfristig soll das eine App werden. Aktuell ist es eine Browser-based App. Hat den Hintergrund, dass Updates im Browser viel, viel leichter sind, als wenn du das richtig released hast und das im App Store ist.
Es hat kein Genehmigungsverfahren dazwischen.
Ja, das auch. Aber du musst vor allem bedenken, wenn du das einmal released hast, dann muss jedes Update mit den vorhergehenden Versionen kompatibel sein. Und das sorgt immer für Bugs. Das ist eigentlich das Hauptproblem, wenn du so eine App hast, dass du da extrem viel Aufwand immer investierst, wenn du da ein Update rausbringst. Und das ist halt im Browser viel, viel einfacher, weil dann einfach irgendwie der Browser-Cache mal gelöscht werden muss und dann funktioniert das. Genau, also das heißt, unser Ziel war es, von Anfang an unsere eigene Arbeit erstmal zu vereinfachen, zu digitalisieren. Und das haben wir jetzt auch soweit geschafft. Das heißt, Athletin oder Athlet X legt ein Profil an, packt eigentlich alle relevanten Informationen in ein privates Profil erstmal. Es werden nur gewisse Informationen, das wird ja aber auch angezeigt, nach außen gezeigt. Also wenn jetzt jemand dich sucht auf der Plattform, dann sieht der natürlich nur, was weiß ich, Instagram-Tag, Nation, wo du herkommst und das war es eigentlich und dein Namen. So grob. Und du kannst dich aber dann eben sehr einfach für ein Event anmelden. Das heißt, du kannst ganz, ganz viele Informationen für dich persönlich hinterlegen, die dann automatisch ausgefüllt werden. Und dann siehst du quasi auch in der Plattform oder auf der Plattform, wann wirst du bestätigt, wann musst du deine Zahlung durchgeben und so weiter und so fort. Also auch der gesamte Kommunikationsprozess findet darüber statt. Der zweite Punkt ist dann, dass du auch deinen gesamten Wettkampfzeitplan in der App siehst. Auch da wieder, Kommunikation ist das A und O für jeden guten Wettkampfablauf. Dementsprechend auch da, das Ganze ist digitalisiert. Du weißt ganz genau, wo du die Information findest. Und das wird
Regelwerk,
auch, genau, Regelwerk, Anreise, wo,
Versuchsangaben, alles.
genau, Versuchsangaben kannst du dann theoretisch schon vorher machen. Du kannst es aber dann auch am Wettkampfort selber machen. Wir haben das so weit digitalisiert, dass du eben nicht mehr diese kleinen komischen Papierkärtchen brauchst, was einerseits Aufwand im Vorfeld ist für den Veranstalter und dann eben Zettelwahnsinn am Wettkampftag selber, sondern du machst das Ganze digital. Du bekommst für jedes Event immer einen persönlichen QR-Code erstellt. Den kannst du einscannen. Da kannst du deine Versuche angeben. Da kannst du deine Barrenhöhe, Breite angeben. deine Squat-Ständerhöhe und so weiter und so fort. Also alle Informationen, die für den Wettkampf relevant sind, werden
Eigentlich auch,
automatisch
wenn
digitalisiert.
man so überlegt, schon seit 10 Jahren überfällig in allen Wettkampfsportarten eigentlich, ne? Weil das ist ja, also
Genau.
die technische Umsetzung ist halt extrem aufwendig, aber ja, schon längst State of the Art eigentlich.
Also es kommt immer sehr darauf an, wie tiefgründig man programmiert. Also ich glaube, du kannst viele Dinge, die wir jetzt aktuell in der Software haben, kannst du deutlich einfacher abbilden, aber wir haben damit ja mehr vor, als wir jetzt aktuell machen. Also da muss quasi extrem viel im Hintergrund programmiert werden, was im Vordergrund gar nicht sichtbar ist. Aber das ist eine andere Thematik, da werde ich auf jeden Fall jetzt nicht zu viel drüber sagen. Genau, also der grundsätzliche Ablauf ist im Endeffekt dafür da, dass du als Athlet alles digital verfügbar hast, immer und immer weißt, was gerade abgeht. So, als Zuschauer beispielsweise hast du immer ein Live-Ranking in der App und das besteht auch weiterhin. Das heißt, es wird quasi so sein, dass alle 3 Sekunden wird das Live-Ranking upgedatet oder geupdatet. Das heißt, du siehst die ganze Zeit, was passiert gerade im Wettkampf. Auch wenn du vor Ort bist und irgendwie gerade auf Toilette gehst und irgendwie 2, 3 Versuche verpasst, im schlimmsten Falle, dann siehst du online, ah, okay, Micha hat gerade seinen Zweitversuch Muscle Up 30 Kilo gültig
Gefällt.
bekommen. Jetzt kommt,
Auf jeden
jetzt
Fall
kommt,
gefällt.
jetzt kommt Peter und versucht 35 und der ist aber ungültig, weil er 10 Kilo Sprung zu seinem Erstversuch gemacht hat, den er auch ungültig hatte. Und auf alle Fälle geht es quasi darum, auch dass diese User Experience natürlich zu verbessern. Also es geht quasi primär darum zu sagen, der Wettkampfsport soll erlebbarer werden. Das Ganze lässt sich natürlich mittlerweile zum Glück auch im Stream einbinden. Das haben wir jetzt auch endlich geregelt. Und aus Veranstaltersicht beispielsweise, du hast kaum noch Aufwand, irgendwas zu collecten. Also weder musst du die nächsten Versuche collecten, weil das machen die Athleten selber, indem sie zum Tablet gehen und ihr QR-Code scannen. Was übrigens bei den Worlds super gut ankam bei den Athletinnen und Athleten. Die haben alle gesagt, boah, voll geil, weil das halt so intuitiv ist. Du brauchst, das ist jetzt auch das nächste, was angebunden wird, du brauchst nicht mehr dieses Thema, die Judges kommunizieren mit dem Sprechertisch, sondern die Judges entscheiden gültig oder ungültig. Das, was beispielsweise in der Software von Robin ja auch schon abgebildet ist, haben wir jetzt auch endlich. Auch da wieder ist halt einfach viel Aufwand, ne? Deswegen auch mal da Props an Robin, dass er da allein, glaube ich, soweit ich das weiß, so viel programmiert hat, um da mal eine Software auf den Markt zu bringen. Das werden wir aber, wie gesagt, auch haben. Das heißt, auch das ist digitalisiert, die Judges-Entscheidungen, was auch interessant ist für Auswertungen beispielsweise, nämlich du siehst ja, welcher Judge hat was entschieden. Das heißt, aus diesen Daten verfeinern wir quasi auch unseren Judging-Prozess und wir können quasi Bewertungen abgeben über die Accuracy, was ist denn das deutsche Wort? Also wie akkurat ein
Genauigkeit.
Judge. Genau, Alter, oh Gott, ich bin wieder so eine richtige Australien-Lisa. Genau, also wie genau ein Judge auch Bewertungen abgibt und kann man die Person dann, sage ich mal, beispielsweise auch auf eine Weltmeisterschaft stellen oder sagt man, könnte besser sein von der Qualität. Und damit kannst du quasi auch langfristig so ein Judging-Ranking haben, was meiner Meinung nach auch ganz, ganz interessant ist, weil das ja auch transparent ist. Also kannst du ja dann einfach sehen, wer ist gerade Platz 1 von der Genauigkeit. Der wird wahrscheinlich zu 99% bei Worlds auch dann judgen,
Ist ja aber
beispielsweise.
auch ein subjektives Ranking, weil du ja, um das werten zu können, müsstest du ja mit einer hundertprozentigen Sicherheit objektiv sagen können, dass eine Wiederholung gültig oder ungültig war,
Ja,
um daran
natürlich,
das zu
aber
messen.
das ist natürlich, also zu 100% objektiv kann es gar nicht sein, aber du hast ja einen Head Judge, der dann quasi die Leistung von Judges bewertet
Also
und dann
kannst du
kann
eigentlich
der
nur
viel besser.
messen, also du hast quasi 100% ist der beste Judge, den du hast, also der Head Judge, und wie gut im Verhältnis zum Head Judge
Genau.
judgt jemand.
Und
Das ist ja dann das,
der
was du
Head Judge
misst.
hat ja auch, sage ich mal, noch mehr Möglichkeiten, sich irgendwelche Reviews anzuschauen, wenn irgendwas kritisch war. Was du natürlich vor Ort nicht hast. Das ist ganz klar. Also du wirst vor Ort keine hundertprozentige Genauigkeit erreichen können. Das geht gar nicht, außer alle Athleten machen einen perfekten Wettkampf und du kannst alles weiß geben. Das ist, glaube ich, der einzige Case, wo du 100% genau sein kannst. Aber das ist ja auch so ein Thema, was jetzt gar nicht so präsent ist, ne? Aber unser Ziel ist es eben, mithilfe dieser Software möglichst vielen Veranstalterinnen, Veranstaltern extrem viel Arbeit abzunehmen. Weil einfach durch die Software, die auch extrem viel vorgegeben ist an Struktur, an Wettkampfstruktur, aber eben auch an Abläufen, an ja, Dingen, die für viele selbstverständlich sind, nämlich dass Ergebnisse live einsehbar sind. Dass man genau weiß, pass auf, mich interessiert es, wie sieht denn das Level in Venezuela aktuell aus? Ja, dann muss ich nur noch auf die FineRep-Plattform gehen und dann gucke ich mir das dort an. So, dann sehe ich, in Venezuela gab es das und das. Oder mich interessiert das Worldwide Ranking in der bis 80-Kilo-Kategorie. Dann weiß ich halt, okay, alle unter dem gleichen Standard gemessenen Leute, ne, weil die Wettkämpfe sind ja zu 90% gleich gejudged. Auch da gibt es natürlich aktuell noch qualitativ Unterschiede. Wie stehe ich denn da? Gibt es denn irgendwo auf der Welt Leute, die einem so gar nicht bekannt sind, aber die trotzdem krass performen und abliefern und so weiter? Das ist quasi so das große Ziel mit der App, mit der Plattform. Und ich glaube, das werden wir nächstes Jahr gut erreichen. Und um deine Frage nochmal aufzugreifen, ich bin sehr abgeschweift. Ich denke, dass wir so um die 10 Wettkämpfe weltweit jetzt nächstes Jahr definitiv haben werden. Ich würde sagen, irgendwas zwischen 10 und 20 ist machbar. Also planmäßig werden wir zwei schon mal in Italien haben, einen in Deutschland, einen in Slowenien, einen in UK, einen in Spanien. Frankreich habe ich jetzt als nächstes die Gespräche mit. Dann wird wahrscheinlich Serbien wieder dazukommen.
Benelux.
Benelux, genau. Polen hat auch schon angefragt, das ist auch eine Möglichkeit. Und da werden wir eben immer unterscheiden zwischen Qualifikationswettkämpfen für die Euros, ja, also klassische Qualifier, die wir jetzt natürlich mit einem höheren Qualitätsstandard ansetzen. Und, weil ich das ja vorhin meinte, wir wollen ja auch Low-Level-Competitions anbieten. Wir werden auch in eine Nationals-Ebene gehen, dass wir halt sagen, wir wollen mit Final Rap überhaupt nicht irgendwo in ein Land gehen und irgendjemanden verdrängen, der da schon gute Arbeit leistet, sondern Nationals sind für uns eine Sache, die wir gar nicht anfassen wollen. Da bin ich der Meinung,
Nice.
das sind so, ja?
Leider machen sich ja viele da schon selber kaputt. Also ich meine,
Ja.
die brauchst du gar nicht verdrängen, das schaffen die in der Regel selber. Leider. Ne, weil das halt voll oft so dann eine Person geführte Sachen sind und wenn diese Person halt keinen Bock mehr hat, dann stirbt halt der Wettkampf. Leider. Also das
Ganz
ist
genau.
keine Kritik, sondern einfach ein großes Leider.
Ganz genau. Das hast du ja auch in Deutschland viel gesehen. Also, dass da viele Wettkämpfe einfach in der Versenkung verschwunden sind. Sei es jetzt zum Beispiel in Dessau die deutsche Meisterschaft, die wir ja,
Der
sage ich
Bar
mal, so ein
Warrior,
bisschen.
der immer ziemlich nice war. Kelly
Bar
Games
Warrior.
in Berlin. Calisthenics
Wies.
Wetzlar, Wettkämpfe gab es. Das war auch Bar Warrior, ne? Das war auch.
Ja, das war dann damals von Nick organisiert. Oder auch in Wiesbaden, weiß ich gar nicht, ob es da noch den Mein Lappen Cup oder wie der heißt, Barlappen, ob
Ja.
es das noch gibt, ob das Nico noch organisiert. Also, ich will niemandem zu nahe treten, ich glaube, dass Nico das organisiert hat. Genau, und das ist immer sehr, sehr schade. Aber wir versuchen, das Beste draus zu machen. Und was ich auch euch jetzt schon mal versprechen kann, ist, dass es nächstes Jahr auf jeden Fall auch mindestens einen Beginner-Wettkampf geben wird unter dem Namen Final Rap in Deutschland. Da werden wir uns mal gucken, wo wir uns da genau positionieren. Es kann gut sein, dass wir vielleicht auch mal mit Flexi gucken, ob wir in Süddeutschland irgendwas organisiert bekommen, als
Soll das aber
Gemeinschaftsproduktion.
im One Rep Max Format bleiben?
Genau, aber da ist meine Überlegung tatsächlich freizustellen, ob man den Muscle Up machen möchte oder nicht.
Ja, coole
Also,
Idee.
ich möchte halt möglichst vielen Leuten, sage ich mal, so diese Wettkampfatmosphäre geben, weil ich der Überzeugung bin, dass jemand, der langfristig da competen möchte, sowieso einen Muscle-Up lernen will und lernen wird, weil das ist, sage ich mal, so diese Grundeinstellung, die du hast, wenn du mit Calisthenics oder Streetlifting anfängst. Du willst Bewegung lernen. Das heißt, es wird niemand, meiner Meinung nach, dann sagen, okay, ja, das reicht mir jetzt. Ich habe jetzt einen Wettkampf gemacht und jetzt höre ich wieder auf, sondern da ist dann eher so dieses, boah, den Wettkampf ist so geil und jetzt würde ich auch gern schon auf einer größeren Bühne mitmachen. Dann gebe ich jetzt noch mal mehr Gas, einen Muscle abzulernen. Das wird quasi so der Plan sein. Das wird auch wahrscheinlich eher in der zweiten Jahreshälfte passieren. Und da gucke ich. Also Traum wäre, dass wir da zwei, drei Wettkämpfe haben. Ich denke, realistisch wären ein bis zwei. Mal gucken.
Und mal gucken, was die Welt macht. Ne? Wer weiß, am Ende haben wir
Genau.
Pandemie 3.0 und was weiß ich, hatten wir ja jetzt alles schon dementsprechend.
Weißt ja, wie es ist. Nee, und dann kommt noch Drug-Testing dazu. Da habe ich aber auch schon mal ein bisschen was zu erzählt. Ich glaube, das würde auch sonst jetzt den Rahmen sprengen.
Ja, wird ein freshes Jahr, würde ich mal behaupten.
Viel Arbeit und hoffentlich aber auch viel Ertrag. Also ich hoffe, dass da mal einiges bei rumkommt. Auch an Reichweite vor allem. Das wird ganz
Ja,
spannend.
willst du nächstes Jahr eigentlich, ich weiß nicht, ob das zu privat gefragt ist, aber willst du Vollzeit Final Rappler werden? Irgendwann
Das
nächstes Jahr?
ist, also es wäre schon der Traum. Ich glaube, das wird noch nicht ganz realistisch. Also für uns ist es jetzt erstmal so, dass wir sagen, unser Hauptziel ist das Casten, also unser Programmierer, dass der das Vollzeit machen kann, weil die Software halt für uns, sage ich mal, so der Haupttriebfaktor langfristig sein wird.
Ist aber wie das
Dementsprechend.
Produkt ist zu einem gewissen Grad,
Genau.
ne?
Genau. Also das ist ja das einzige Produkt, was wir, sage ich mal, aktuell neben dem Wettkampf selber vorantreiben können. Und der Wettkampf oder die Wettkämpfe finden aktuell ja nur zweimal im Jahr statt. Das heißt, da muss man dann einfach ganz realistisch sein und sagen, okay, wenn diese Software richtig gut anläuft, kann da sogar noch mehr draus werden. Dementsprechend ist das mein persönliches Ziel erstmal, dass Carsten da Vollzeit dran arbeiten kann. Und dann gucken wir, wie gut sich alles entwickelt, was sich noch entwickelt. Ich will, wie gesagt, das habe ich dir auch schon erzählt, das Thema Merchandise noch besser angehen. Da habe ich auch einen ziemlich geilen Plan. Da will ich jetzt noch nicht zu viel vorgreifen, weil das noch nicht so spruchreif ist. Sollte ich dann aber vielleicht im nächsten Podcast, boah, warte mal, der nächste Podcast ist nächsten Mittwoch, oder? Also nächste Woche, ja, das ist ja der dritte. Boah, Glück gehabt. Am nächsten Tag habe ich Weisheitszahn-OP. Da ist dann erstmal nichts mehr mit Podcast aufnehmen. Nee, aber dann werde ich wahrscheinlich an dem 10., wenn es meinen Zähnen einigermaßen gut geht und ich gut sprechen kann, werde ich da wahrscheinlich mehr zu sagen können, wie
Nice,
das Thema
nice.
Merch dann nächstes Jahr
Also können wir
aussieht.
uns
Ja.
auch auf mehr Final Rap Logos in den Gyms nächstes Jahr freuen, hoffentlich.
Das hoffe ich auch, ja.
Sehr gut ist bei uns nämlich nicht geplant. Da kommen wir uns nicht in die Quere. Also das ganze Klamottenthema. Nee. Also
Ach, ich
vielleicht mal
glaube.
ein Merch-Shirt, wenn überhaupt. Halt so. Wie jetzt haben wir es halt so als Add-on für ein Bundle oder sowas. Aber wir werden keine Klamotten rausbringen.
Ja, so wie ich halt auch nicht vorhabe, irgendwelche ja, Produkte neben Merch rauszubringen, weil ich glaube auch, man muss auch, was das betrifft, einfach überlegen, wo ist die eigene Stärke, wo will ich meine Marke platzieren und wie viel Zeit habe ich überhaupt, um das in gewisse Geschäftsbereiche zu investieren. Und Merch oder Klamotten ist halt nochmal so ein ganz anderer Film, den
Ja.
du dann aufmachen würdest.
Ist auch, also ich glaube, ist ein Weg, der zu extrem viel Erfolg führen kann, wenn man das schafft, ne? Weil du dann halt wirklich extrem hohe Absatzmärkte halt hast. Aber ich glaube, der Weg dahin ist mit der schwierigste, wenn man jetzt so haptische Produkte verkauft, weil es gibt ja keinen anderen Bereich, wo du wirklich offensichtlich keinen USP außer deinem Brand hast. Weil, also das, ne, du kannst eine tolle Stoffqualität haben, eine tolle Druckqualität, einen coolen Schnitt, aber genau die gleiche Qualität, genau den gleichen Schnitt, in genau dem gleichen Sektor findest du trotzdem mindestens 3, 4 Mal. Ja, das heißt, eigentlich ist die einzige Positionierung die Marke, wie so Gymshark zum Beispiel. Die Klamotten können auch nischt. Aber irgendwie halt schon, weil sich das irgendwie so als, weiß ich nicht, dynamischer Gym-Typ oder Gym Girl outet und ne, halt dieses
Ja.
Brand, das dann irgendwie halt widerspiegelt, aber du kannst ja auch bei Adidas für 25, 30 € ein Sportshirt kaufen oder eine Hose oder bei
Ja.
Nike, Puma, wie sie nicht alle heißen und hast du nicht gesehen.
Ich bin auch gespannt. Also Tata Kai beispielsweise, die Franzosen, die haben ja auch jetzt schon meiner Meinung nach eine recht starke Brand aufgebaut. Das hast du auch bei den Worlds gesehen. Die waren, glaube ich, nach dem ersten Tag fast ausverkauft, was die Shirts betraf. Das heißt, die kamen auch sehr, sehr gut an. Und sowas braucht aber meiner Meinung nach so ein Sport auch. Na, du brauchst so zwei, drei Marken, mit denen du dich so richtig identifizieren kannst, um eben auch, ich sag mal, auf eine subtile Art und Weise nach außen zu tragen, dass du Teil von so einem Sport bist. So wie
Ja.
SPD, wie wir das vorhin besprochen haben, das weiß jetzt niemand, der überhaupt keinen Bezug zum Powerlifting hat, aber ein Powerlifter, der dich mit einem SPD-Gürtel sieht, geht auf jeden Fall
Ich
erstmal davon aus, dass du
letztens einen
Powerlifter
Klient
bist.
gefragt, wofür das steht.
Ja.
Das ist
Ja.
okay. Da hast du jetzt gemerkt, dass die Marke doch eine gewisse Größe hat, dass sich also Leute SPD-Produkte kaufen,
Ja.
ohne mal zu reflektieren. Also das Branding ist ja alleine durch den Namen und das Logo eigentlich super offensichtlich, aber mittlerweile kaufen Leute SPD-Produkte, ohne zu wissen, Squat Bench Deadlift. Also so, dass das halt wortwörtlich eine Powerlifting-Marke ist in ihrem kompletten Kern und ja tatsächlich auch von der Produktpalette kein einziges nicht Powerlifting-Produkt hat.
Ja, na, Elbow Sleeves halt.
Ja, aber gut, die sind halt nicht erlaubt, aber fürs Training kannst du ja trotzdem Elbow Sleeves
Ja, genau.
verwenden.
Ja,
Oder wo du
Laufschuhe
jetzt.
produzieren sie noch keine.
Ja, naja, aber auch keine Jogginghosen oder so, sondern halt, die haben halt T-Shirts, Suits, also diese Onesies halt, ne? Lift, wie heißen die?
Boah, jetzt hast du mir.
Handgelenksbandagen, Gürtel, Monolift, ne, wie heißt das?
Singlets haben
Singlet,
sie.
genau.
Deadlift-Socken haben sie auch, ja. Straps. Knee-Sleeves. Ja, stimmt schon. An sich haben die
Ja.
nichts außer das, was du auch im Wettkampf theoretisch verwenden
Also
kannst,
schon
bis auf Elbow.
eine harte Positionierung, voll in dem Bereich und trotzdem, ne, jetzt durch die andere Kraftsportarten, die es so gibt, also dann so Strongman, jetzt Streetlifting und so, haben die so Streuzielgruppen, sage ich jetzt mal, die das halt dann kaufen, obwohl die gar keinen Bezug dazu haben.
Und das ist aber auch das, was ich glaube ich, was denen aber selber noch nicht bewusst ist. Also, ich meine, sowohl SPD, A7 und wie sie alle heißen im Powerlifting, die sehen Streetlifting noch nicht als Markt.
Ja.
Und das ist deren
Ja, ist aber
Problem.
für die auch gefährlich, weil du ja eben diese Identifikation auch nicht verlieren willst. Und ne, das ist halt so, du kannst auch mit einem SPD-Brand, mit SPD kannst du nie die Nummer 1 im Streetlifting werden. Weil du bist einfach ein
Ja.
fucking SPD. So, und das sind
Ja.
nicht wir. So, das sind wir einfach nicht. Wir sind nicht SPD. Sondern wir sind Streetlifting oder Weighted oder wie auch immer du das nennen willst. Und das ist halt, ja, auch andere Brands und jetzt irgendwie Strength Shop und hast du nicht gesehen, die können halt immer nur so eine Teilpositionierung bei uns haben. Und deswegen ist es immer wichtig, dass wir auch eigene Firmen in unserem Sport entwickeln, die das Kapital auch im Sport halten. Ja, weil du dann halt eben über Firmen wie uns, wie euch, wie GoNation immer wieder Rückinvestitionen, also von Privatpersonen, in den Sport. Ne? Jemand kauft einen Gürtel und von den Gewinnen vom Gürtel werden dann wieder 5 bis 10 € fließen wieder zurück in den Sport über Sponsoring, über was weiß ich. Ne?
Genau. Oder bei
Über
uns halt
Reichweite für den
100%.
Sport.
Oder bei
Ja, aber
uns halt
ja,
100%.
wenn der Carsten immer mal Lohn kriegen soll, dann ja auch nicht mehr. Ne?
Ja, genau. Na, aber da, selbst dann ist es eine Reinvestition in den Sport, weil die Software halt auch
Ja gut,
wieder
dann ist es bei
für den
uns auch
Sport ist.
100%. Also wenn du
Ja,
das
na
so
klar. Also,
argumentierst, dann.
es ist ja, ist ja aber auch so. Also, ihr investiert und das, was ihr an Geld einnehmt, reinvestiert ihr ja mit eurer Dienstleistung sowieso schon wieder in den Sport. Also das ist, glaube ich, so das, was aktuell auch das ganze Verhältnis so gesund hält, dass solange quasi so ein Gentleman's Agreement besteht, ohne dass man darüber sprechen muss, oder Gentle Humans Agreement. Ich möchte ja niemanden ausschließen, auch wenn es zum Großteil immer noch Männer sind. Ja, zum Großteil. Dass man da einfach aus Liebe zum Sport auch wieder Geld reinsteckt. So, das müsste man nicht unbedingt machen. Ihr würdet das auch, sage ich mal, ohne dass ihr jetzt Final Rap beispielsweise sponsert, würdet ihr auch wachsen. Das muss man ja jetzt hier auch gar nicht irgendwie unter den Tisch kehren, sondern das ist ja einfach nur eine Geschichte zu sagen, ey, man findet den Sport geil und man möchte das fördern. So, bei Final Rap ist es vielleicht noch ein Ticken extremer, dass man sagt, okay, an sich bringt es uns gar nichts, den Wettkampf zu organisieren, weil das eigentlich nur Nerven, Zeit und Geld kostet und man eben ja irgendwann wahrscheinlich auch an den Punkt kommt, wo man dann selber fünfstellig privates Geld schon investiert hat.
Aber das ist ja der, wäre ja die engstirnige Denkweise, ne? Da
Genau.
steckt ja schon, also auch hinter einem Final Rap Sponsoring bei uns steckt ja langfristiges, auch monetäres Interesse dahinter,
Ist
ne? Und das zahlt sich halt nicht direkt raus, aber langfristig bestimmt. Und da
na,
muss man halt einfach dran glauben. Und dann klappt es auch, bin ich mir ziemlich sicher.
allein schon, wenn da durch einen Wettkampf, sage ich mal, 100 Leute mehr mit Streetlifting anfangen, das siehst du ja jetzt, finde ich, auch international, wie viele Leute haben jetzt mittlerweile in ihrer Bio auf Instagram stehen, ja, hab Streetlifting Ende 2022, im August 2023, wann auch immer angefangen. So in
Ja.
Frankreich, der ist einfach der Junioren-Weltmeister, glaube ich, im Powerlifting in der 83er-Klasse. Der Franzose, der hat jetzt gesagt, der macht nächstes Jahr kein Powerlifting, sondern nur Streetlifting, weil er es so geil findet. Also, das sind Reichweiten, die du jetzt aufbaust, die du aber eben auch nachhaltig aufbauen musst. Und das passiert halt nur dadurch, dass es einfach Wettkämpfe regelmäßig gibt. Niemand zweifelt an, dass es Final Rap in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch geben wird. Da gibt es gar keine Diskussion mehr drüber. Und als wir angefangen haben mit dem Sport, da war es so: Gibt es nächstes Jahr eine deutsche Meisterschaft? Wenn ja, wo? Wer organisiert die? Was werden die Anforderungen sein? Also, was werde ich machen müssen? Muss ich Muscle-Ups machen? Wird es Squats geben? Sind es Pistol-Squats? Sind es Back-Squats? Also, die neue Generation, die da jetzt in den Sport kommt, die profitiert natürlich auch viel von den Fehlern, die wir schon machen mussten und von den ganzen Learnings, die wir da auch schon mitnehmen mussten.
Aber deswegen werden die auch so unfassbar viel stärker werden als
Ja?
wir, weil die halt direkt, ne, mit diesem Mindset auch reingehen können. Könnte man schon fast ein bisschen neidisch sein.
Ja.
So, Digga, wir sind über eine Stunde drin.
Ich denke auch, wir haben das gut zusammengefasst. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das trotzdem enjoyen konnten, auch wenn es heute mehr so Persönlichkeitsentwicklung war. Oh. Ich wünsche euch auf
Ja.
jeden Fall ein wundervolles neues Jahr, einen guten Rutsch, dass alle eure Träume in Erfüllung gehen nächstes Jahr, dass viele von euch bei Final Rap teilnehmen oder wenigstens als Zuschauerinnen und Zuschauer da sind oder im Livestream. Oder ansonsten überlasse ich Micha die letzten Worte.
Ja, scheiß mal aufs neue Jahr. Wenn ihr irgendwelche Ziele habt, heute geht's los. Macher sein,
Oh,
Macherin sein,
Adler.
dann wird es auch. Und sonst, wie immer, Links in der Bio abchecken, reinshoppen, was ihr reinshoppen wollt und dann nächste Woche wieder einschalten. Und dann wünschen wir Tonio noch ganz viel Genesung für seine Weisheitszahnoperation.